Und wir dürfen euch jetzt einen Mann vorstellen, die einen kennen ihn bestimmt, das weiss ich. Und einige von euch haben vielleicht den Godi noch nie gesehen. Das ist also der Godi Sagmeister. Wir dürfen heute von dir Predigt hören über das Thema Wachsen auf unsicherem Boden. Ich bin mega gespannt drauf. Und aber die einen kennen dich jetzt noch nicht so gut. Du bist Prediger, du bist schon im Ahrtalen, wohnst gerade oben drin im gleichen Gebäude mit deiner Frau Ursi. Du hast zwei erwachsene Kinder, die allerdings nicht mehr da wohnen. Und ja, um dich besser kennenzulernen, haben wir ein paar Fragen, die uns interessieren.
Genau, und wir machen jetzt mit dir ein kleines Spiel. Das heisst, wir sagen dir immer zwei Begriffe. Und der Begriff, wo du findest, der passt eher zu dir oder das ist eher deine Sache, darfst du gerne nennen. Und wir fangen gerade an, zwar mit Tee oder Kaffee.
Kaffee.
Das finde ich also auch. Ich bin krank gesagt.
Ich bin nicht krank heute.
Dann, die nächste Frage. Regen oder Schnee?
Oh, ja, Schnee. Schneit.
Es schneit, ja genau, dann hast du Glück.
Das ja, sieht man, wenn man das da ist. Aber, ja, super.
Velo oder Auto?
Ja. Also wegen der Greta sage ich Velo.
Auf die nächste Frage bin ich sehr gespannt, oder deine Antwort vor allem. Singen oder tanzen?
Oh, singen. Ich kann nicht tanzen.
Darfst du auch etwas hören?
Oh, nein, das ist schon wieder. Nein, kann ich nicht machen. Das geht nicht.
Das ist schon gut.
Dann ich verschone euch.
Danke. Mittagsschlaf oder kein Mittagsschlaf?
Keinen. Geht nicht.
Kugelschreiber oder Bleistift?
Kugelschreiber.
Ketchup oder Mayo?
Keins von beiden.
Und jetzt eine tiefere Frage. Stehen auf sicherem Boden oder wachsen auf unsicherem Boden?
Tendenziell stehen auf sicherem Boden. Also Grundveranlagung.
Dann bin ich jetzt mega gespannt, was du uns zu erzählen hast. Ja. Danke, bist du da.
Ja, danke. Danke euch. Ja. Ja. Mit nicht klatschen. Bevor ich etwas gesagt habe. Ja, ich kann fast nicht widerstehen. Gibt es denn auch noch Baselbieter da drinnen? Dann müssten sie jetzt Lärm machen. Yeah! Der Einzige! Das gibt es ja nicht. Ja, yeah, noch. Also ich sehe, wir müssen glaube ein Ansiedlungsprogramm machen im Wieland für Baselbieter. Ja. Möchte ich fragen, was wünschst du dir für das neue Jahr? Was wünschst du dir für die Beruf in der Schule? Was wünschst du dir in deiner Freizeit? Was wünschst du dir in deinen Beziehungen? Was wünschst du dir für das neue Jahr in deiner wichtigsten Beziehung, wo du haben kannst, wo wir Menschen haben können, für unsere Beziehung mit Gott? Und was wünschst du dir in diesem Zusammenhang auch für deinen Glauben? Wenn du dir wünschst, dass du in all diesen Bereichen könntest wachsen dieses Jahr, dann muss ich dir und mir, wie du jetzt vorher gehört hast, in dieser Frage sagen, dann musst du Sicherheiten aufgeben und du musst unsicheren Boden betreten. Und wie das könnte aussehen, das werden wir heute Morgen anschauen miteinander. Und wenn aus der Bibel eine Person betrachten, wie Gott mit ihm gehandelt hat, und das ist der Gideon. Und ich lese euch den Text vor, aus Richter 7. Er ist ein bisschen länger und für die einen vielleicht auch schon bekannt. In aller Frühe führte Gideon sein Herr zur Quelle Harod. Dort schlugen sie ihr Lager auf. Nördlich von ihnen im Tal lagerten die Midianiter. Der Herr sprach zu Gideon, du hast zu viele Soldaten. Diesem großen Herr will ich nicht den Sieg über die Midianiter schenken. Sonst werden die Israeliten mir gegenüber prahlen. Wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Ruf deshalb im Lager aus, dass alle, die Angst haben, umkehren sollen. So verkleinerte Gideon sein Heer. 22.000 Mann machten kehrt. und 10.000 blieben zurück. Doch der Herr sagte zu Gideon, es sind immer noch zu viele. Führ sie zur Quelle hinab. Ich will dort selbst noch einmal auswählen. Ich werde dir sagen, wer mit dir ziehen soll und wer nicht. Gideon ging mit den Männern an die Quelle. Der Herr befahl ihm, alle, die das Wasser mit der Hand schöpfen und es dann auflecken wie ein Hund, stell auf die eine Seite. Auf die andere Seite lass alle gehen, die sich zum Trinken hingekniet haben. 300 Mann führten das Wasser mit der Hand zum Mund. Alle anderen knieten zum Trinken nieder. Da sprach der Herr zu Gideon, doch die 300 Männer, die das Wasser aus der Hand getrunken haben, werde ich Israel befreien und die Midianiter in deine Gewalt geben. Alle anderen sollen nach Hause gehen. Gideon entließ die Männer und behielt nur 300 bei sich. Sie übernahmen die Vorräte und die Signalhörner der anderen. All dies geschah oberhalb der Talebene, in der die Midianiter lagerten. In der Nacht sprach der Herr zu Gideon, greif die Midianiter an, ich gebe ihr Lager in deine Gewalt. Wenn du aber Angst haben solltest, dann geh vorher mit deinem Diener Pura hinunter und hör dir an, was sie dort reden. Das wird dir Mut geben, sie anzugreifen. Da ging Gideon mit Pura zum Lager hinab und schlich sich an die bewaffneten Vorposten heran. Die Midianiter, Amalekiter und die vielen Beduinen aus dem Osten hatten sich im Tal ausgebreitet wie ein Heuschreckenschwarm. Ihre Kamele waren so zahlreich wie der Sand am Meer. Gideon kam nahe an die feindlichen Soldaten heran und hörte, wie ein Mann zu seinen Kameraden sagte, ich muss dir etwas erzählen. Ich habe geträumt, dass ein riesiges Gerstenbrot in unser Lager gerollt ist. Es hat eine Zeit getroffen und umhergerissen. Alles flog durcheinander und stürzte zu Boden. Der andere erwiderte, das kann nur eins bedeuten, das Schwert des Israeliten Gideon. Gott wird ihm den Sieg über die Midianiter und unser ganzes Lager schenken. Als Gideon den Traum und die Deutung gehört hatte, warf er sich nieder und betete Gott an. Dann kehrte er ins israelitische Lager zurück und rief, los! Der Herr gibt die Midianiter in eure Gewalt. Er teilte seine 300 Soldaten in drei Gruppen und gab jedem Mann ein Signalhorn und einen Krug mit einer Fackel darin. Stellt euch rings um das ganze Heerlager auf, befahl er, und achtet genau auf das, was ich tue. Wenn ich mit meinen Leuten zu den Wachposten komme, blasen wir die Hörner. Sobald ihr das hört, tut ihr das Gleiche und schreit laut, wir kämpfen für den Herrn und für Gideon. Gideon erreichte mit seinen 100 Mann den Rand des Lagers. Als die mittlere Nachtwache begann und die Posten gerade abgelöst worden waren, da bliesen sie die Hörner und zerschlugen ihre Krüge. Sofort taten die Männer der beiden anderen Abteilungen das Gleiche. In der rechten Hand hielten sie die Hörner, in der linken die Fackeln und riefen, wir kämpfen für den Herrn und für Gideon. Dabei blieben sie rings um das Heerlager stehen. Die feindlichen Soldaten liefen durcheinander, schrien und versuchten zu entkommen. Während die 300 Israeliten die Hörner bliesen, ließ der Herr überall im Lager Kämpfe unter den Verbündeten ausbrechen. Schließlich floh das ganze Heer in Richtung Bethschitta und Tabat. Das die Geschichte, wie Gott gehandelt hat, an einem dazumal und eben der Gideon sein Heer hat müssen reduzieren. Und die ganze Aktion mit dieser Reduktion, mit dieser Verkleinerung von dem Heer, wo Gott da angeordnet hat, die hat ein Ziel gehabt. Und das Ziel wird klar gesagt im zweiten Vers, wo es eben heisst, ich will nicht, dass das Volk prahlen tut. Dass sie den Sieg selber errungen haben. Und dass sie sich selber haben Sicherheit schaffen können. Und hinter dem Wunsch vom Volk, wo Gott schon erahnt hat, da steckt ja der Wunsch, unabhängig zu sein von Gott. Und das ist ja eigentlich gerade das Gegenteil von dem, wenn man sagt, hey, ich möchte in dem Jahr wachsen, im Glauben und in meiner Beziehung mit Gott. Ist gerade das Konträre. Aber wir Menschen, wir stehen einfach immer wieder in der Gefahr, unsere Sicherheiten unabhängig von Gott zu suchen. Im eigenen Besitz, in unserer Stärke, in unserer Intelligenz, Ausbildung, was wir eben können, in Beziehungen, in den Connections, die wir uns aufgebaut haben, wo wir könnten zurückgreifen können, wenn es mal brenzlig wird, oder in den Erfahrungen, die wir gemacht haben, vielleicht in einem langen Leben. Das haben wir gern als Sicherheit. Aber ich muss euch leider sagen, und ihr wisst es vermutlich selber schon, die Sicherheiten sind ziemlich brüchig. Weil es ist einfach so, Gesundheit, die ist sehr fragil. Du kannst von einem Tag auf den anderen kannst eine Diagnose bekommen und deine ganzen Sicherheiten sind bach ab. Oder die Intellekt, der ist begrenzt. Oder er nimmt ab. Deine Beziehungen, die können zerbrechen. Geld kann wertlos werden. Auch wenn die Nationalbank jetzt gesagt hat, dass die alten Noten immer noch gültig bleiben, wegen dem jetzt Geld gleich entwertet. Deine Kräfte können abnehmen. Und es ist auch so, dass dein Raum und dein Ansehen aber sehr schnell verblasst. Und du wieder niemand bist und in der Bedeutungslosigkeit kannst versinken. Und auch beim Gideon ist es doch so gewesen, er hat zwar da schon noch eine schöne Truppe beieinander gehabt, aber die ist eigentlich im Grunde noch auch viel zu klein gewesen, um die Midianiter zu bezwingen. Echte Sicherheit kann man eben nicht in der Unabhängigkeit von Gott finden, sondern eben gerade umgekehrt, in der Abhängigkeit von Gott. Weil wie wir es vorher auch schon angedeutet haben und gesungen haben im Lobpreis, Gott ist der, der alles in der Hand hat. Er kann alles, er weiß alles, er kann überall sein. Er ist der gute Hirte, er kann führen, er kann leiten. Er weiß, was wir zutiefst brauchen. Und er sitzt auf dem Thron. Sicherheiten kann man nur, echte Sicherheit, in der Abhängigkeit von Gott haben. Und wenn man eben parat ist, gleichzeitig Sicherheiten aufzugeben und unsicheren Boden zu betreten. Und um das geht es in dieser Geschichte. Es geht eigentlich um gar nichts anderes. Dass man Sicherheiten aufgibt, unsicheren Boden betreten tut. Und Israel hat sich alle dazu mal in unsicheren Zeiten befunden. Wie? Ja, meistens. Es ist ja so gewesen, dass die Midianiter immer wieder eingefallen sind ins Land und durch die Raubzüge, die sie gemacht haben, also nicht einen offenen Krieg, aber immer wieder einen Nadelstich, haben sie die Ernte vernichtet und haben ihnen eigentlich immer wieder gezeigt, dass sie eben verwundbar sind. Also das war eine schwierige Situation gewesen. Und jetzt haben sie sich noch verbündet mit anderen Völkern und sind jetzt hier in einen offenen Krieg gezogen. Und Gideon hat gedacht, so, jetzt muss ich all meine Sicherheiten zusammenkratzen, alle Männer, die ich noch aufbieten kann, die irgendwie auf den Beinen stehen können und wollen eben dort dagegen heben. Und Gott sagt ihm, nein, die sollen euch keine Sicherheiten machen. Sondern ihr sollt eure Sicherheit in mir suchen und ich will eure Sicherheit sein. Und dazu hat er müssen seine Sicherheiten aufgeben und sein Heer reduzieren. Und jetzt gibt es in den Kommentaren, die man kann lesen zu dieser Stelle, da gibt es Deutungen, wie die Reduktion von dem Heer eigentlich gedacht war und warum es so ist und warum eben die müssen daheim bleiben und so weiter. Und man kann eigentlich sagen, das ist alles nice to have, aber meistens einfach ein bisschen theologische Klugscheisserei. Weil sie effektiv am Ziel verfehlt. Weil ich meine, das merkt eigentlich jeder, der den Text liest und ohne grosse Vorbildung, es geht einfach schlichtweg darum, dass der Gideon hat müssen Sicherheiten aufgeben. Die Sicherheit von den Männern, die er gesammelt hat, von seiner Truppe, die Sicherheit von seinen Waffen, die Sicherheit von einer guten Taktik, die er sich zu Weg geleitet hat, die Sicherheit von seiner Erfahrung, die Sicherheiten auch zum Beispiel, um sich wieder zurückziehen aus dem Kampf. Und die Sicherheiten, die er eigentlich hat müssen aufgeben, sind ja in Wahrheit alles brüchige Sicherheiten gewesen. Aber es ist ja oft so im Leben, dass wir lieber Sicherheiten festheben, auch wenn sie brüchig sind und wir das im Tiefsten ja eigentlich ahnen, dass es so ist. Wir halten fest an einem kleinen Vermögen und wenn du dir ausrechnest, wenn du jetzt arbeitslos würdest, wie viele Monate, dass das echt noch würde anheben, wo du dir da zusammengespart hast, merkst du plötzlich, das geht nicht sehr weit. Einmal bei mir. Oder bei einem Arbeitsplatz, wo du zwar vielleicht, es ist mühsam, aber lieber festheben an dem Platz, den habe ich wenigstens. Könnte aber auch verlieren. Oder Gesundheit. Auch wenn man vielleicht erwarnt, es ist nicht so gut, aber man hält mich gleich noch fest. Oder an Freunden, wo man eigentlich weiss, dass sie einem nicht so gut tun, aber man denkt sich ja immerhin, habe ich noch welche? Darum will ich die nicht hergeben. Oder unerfüllte Beziehungen, wo man drin steckt, wo man eigentlich sagt, nein, ich will eigentlich die Verbindung auflösen. Aber ich hätte ja niemand anderen. Und dann lieber die Sicherheit von dem Mensch, auch wenn wir uns immer in den Haaren liegen. Alles brüchige Sicherheiten, wo man eigentlich aufgeben muss. Vor allem dann, wenn man Gott erleben will. Weil wenn du Gott möchtest erleben, wenn du im Glauben wachsen willst, wenn dein Glauben in deinem Alltag Hand und Fuß bekommen, dann musst du Sicherheiten aufgeben. Und das ist ein geistliches Prinzip in der Bibel. Das kommt überall vor. Wenn ihr euch vorstellt, der Abraham hat Sicherheit von seiner Sippe müssen aufgeben, wo er ausgezogen ist, mit der Verheißung von einem neuen Land. Der Mose und das Volk haben den Fleischtöpfe von Ägypten aufgeben, wo sie ausgezogen sind. Die Jünger haben den Beruf an den Nagel hängen, wo sie Jesus nachgefolgt sind. Der Petrus in dieser Geschichte, wo er auf dem Wasser gelaufen ist, hat Sicherheit vom Boot müssen aufgeben. Und der Gideon hat müssen sein Heer reduzieren. Damit er können erleben, dass Gott rettet. Dass er können erleben, dass Gott zu seinen Verheißungen steht, die er ihm gegeben hat im Vorfeld. Dass er können erleben, dass Gott ihnen Sicherheit geschaffen hat. Weil nämlich nach dem Ereignis sind 40 Jahre Frieden gewesen in Israel. 40 Jahre Frieden. Und der Gideon durch das Aufgeben von Sicherheit können erleben, dass Gott mit unwürdigen Menschen sein Reich bauen tut. Weil eins ist interessant. Die geleckt haben, wie Hunde Wasser trinken, die hat Gott ausgesucht. Sind aber Hunde, sind unreine Tiere, unwürdige. Das Gerstenbrot, das in diesem Traum vorkommt, das der eine hatte, ist ein Brot für arme Leute gewesen. Also nicht irgendetwas Prunkvolles. Gott möchte mit Unvermögenden und Unwürdigen sein Reich bauen. Und das zieht sich auch durch Geschichte. Gott hat sich Maria ausgesucht, ein einfaches Mädchen. Unbedeutende Person. Er hat Fischer ausgesucht, um sein Reich zu begründen. Das Volk Israel ausgesucht, ein kleines Volk, extra kleines Volk. Und er sucht sich die und mehr aus, wo vielleicht auch keine Riesenhelden sind, um sein Reich zu bauen. Und er hat Gideon ausgesucht. Auch einen, der eigentlich gar nicht so ein bedeutender war. Aber er hat müssen Sicherheiten aufgeben. Sicherheiten hat er müssen loslassen, damit er Gott erleben konnte, und hat können im Glauben wachsen. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn wir wachsen wollen, müssen wir Sicherheiten aufgeben. Wir müssen Sicherheiten aufgeben. Im verschiedensten Bereich. Zum Beispiel die Sicherheit von der Selbstgerechtigkeit. Dass man einfach alles abstreitet an Fehlern, die man könnte gemacht haben oder am Versagen. Das musst du aufgeben, damit du Vergebung erleben kannst. Du musst je nachdem die Schweigen, die dir Sicherheit gibt, aufgeben. Damit du kannst erleben, wie Gott dich in einem Gespräch kann brauchen und führen. Oder du musst vielleicht die Sicherheit hinter deiner Maske aufgeben. Damit du echte, tiefe Beziehungen kannst erleben. Und nicht irgendein so oberflächliches Gedünse. Oder du musst vielleicht die Sicherheit von deinem Konto und von deinem Besitz aufgeben, damit du kannst erleben, wie Gott für dich sorgen tut. Oder du musst vielleicht die Sicherheit aufgeben, dass du immer nur das machst, was du aus eigener Kraft kannst machen und was du im Griff hast. Damit du kannst erleben, wie Gott dich brauchen kann. Oder du musst vielleicht die Sicherheit hinter Erfahrung aufgeben, die du gemacht hast, damit du kannst erleben, dass Gott nochmal ganz anders ist, als du dir das vorgestellt hast. Oder du musst vielleicht die Sicherheit hinter deinem Verstand aufgeben. All das, was du mit deinem Intellekt kannst verstehen und begreifen, damit du kannst Gottes Wunder erleben. Und beim Gideon ist das so gesehen, er hat das erlebt. Vorher hat er sich versteckt. Und jetzt hat er einen grossen Sieg eingefahren. Am Anfang, oder sie haben eine mickrige Schar gesehen. Und sie haben eben gewonnen gehabt. Und sogar noch ohne zu kämpfen. Etwas ganz Verrücktes. Wer seine Sicherheiten aufgibt, der kann erleben, wie Gott wirkt. Kann erleben, wie Gott führt, wie er eingreift, dass er ein Fels ist, dass er einen Auftrag hat, dass er einen brauchen kann. Und manchmal sogar ein Wunder. So wie beim Gideon. Du geistlich machst du möglichst, dann musst du Sicherheiten aufgeben. Und das andere ist, du musst die Sicherheit in Gott suchen. Und seine Sicherheit in Gott suchen, das heisst, auf die Verheißungen von Gott zu bauen. Auf das zu bauen im Leben, was Gott versprochen hat. Der Verheißung zu glauben, dass er Sünden vergibt, zum Erleben, dass einem vergeben wird und man Befreiung kann erleben. Auf die Verheißung zu bauen, dass Jesus im Alltag mit mir ist, zum Erleben, dass man ein erfülltes Leben überkommt. Oder auf die Verheißung zu bauen, dass wenn man nach seinem Reich trachtet, dass einem alles andere zufallen tut. Oder wenn man Materielles aufgibt, dass er einem das vielfältig widerschenken tut. Oder dass, wenn man eine Aufgabe übernimmt, dass er einem dann auch befähigt. Oder, dass, wenn man ihm vertraut, dass man keine Angst mehr hat. Und ich mag mich besinnen an ein Ereignis, wo ich so eine Todesangst hatte. Ich habe ja auf dem Bau geschafft, bevor ich da den schönsten Beruf der Welt ergriffen habe. Ich habe Fenster gemacht und wir sind in einem Rittstall gesehen. Und der hat eine Fensterfront gehabt, rundum. Das sind auf 3 Meter Höhe, hat die angefangen und dann nochmal bergauf. Hat Scheibengrössen gehabt von 2 Meter auf 1,80 ungefähr, also rechte Apparate. Die sind geliefert worden, alle in Reihe und Glied. Und dann sind Herbststürme das Land und der Rittstall war nicht ganz zudeckt gewesen beim Dach, hat das der Wind rein können und dann hat die alle umgekehrt, also die sind alle am Boden gelegen, hat noch ein paar übrig gehabt, dann hast du etwa so gewusst, wie viel Kraft der Wind hat. Und dann haben wir die Gläser müssen, selbst zweit, einbauen, oder? Und dann hast du die müssen unten aufnehmen und die hast du nicht von der Seite nehmen, sondern du bist immer davor gestanden mit diesen Sauger. Dann hast du die müssen nehmen unten und aufnehmen. Und sobald du zum Fenster gekommen bist, oder, die 2 Meter auf 1,80, das war wie ein Segel, dann hat es dich gerade gegen hinten gedrückt. Und innen war Käse, also kein fester Grund, das war schon Käse für die Rost dann später. Und das Gerüst hat sowieso schon, das war wie auf hoher See gewesen. Und dann musst du noch aufziehen. Und nachher der Wind. Dann haben wir etwa 4-mal einen Anlauf genommen und so, nicht? Und gedacht, nein, das geht nicht und so. Aber ich habe ja Chor geschafft, also das ist um Geld verdienen gegangen. Hätte man nicht einfach können sagen, ja, machen wir nicht, sondern es hat müssen gemacht sein. Mein Kollege ist sehr arbeitswütiger gewesen, also der hat da nicht wollen angeben. Und das habe ich effektiv eine Todesangst gehabt. Ich dachte, wenn es uns da hinten runterlegt und die Schäben auf uns drauf, dann ist das gewesen. Kannst du dich verabschieden. Und dann habe ich eben die Verheißung, wir sind in Anspruch genommen, der Herr ist mit dir. Und im schlimmsten Fall, man muss halt damit rechnen, dass da Ende ist. Aber eigentlich normalerweise überlebt man es. Und wir haben es überlebt. Wie ihr seht, also von dem her ist es gegangen. Aber die Verheißungen in Anspruch nehmen. Und das haben eigentlich Männer vom Glauben immer wieder gemacht in der Bibel. Sie haben Verheißungen in Anspruch genommen. Der Abraham, die Verheißung vom Land, vom Nachkommen. Der Mose, auch die Verheißung, ins gelobte Land zu kommen. Der Petrus, die Verheißung von Jesus, komm auf dem Wasser zu mir. Die Jünger, die Verheißung, Menschen zu fischen zu sein. Und beim Gideon, die Verheißung, dass er ihn brauchen will und dass er siegen wird. Und dieser Verheißung, die der Gideon da hatte, da ist die Situation gegenüber gestanden. Weil das eine sind ja die Verheißungen von Gott und das andere sind die Realitäten vom Leben. Und die hatte der Gideon auch gehabt. Ein riesiges Heer im Talkessel. Wie Heuschrecken, wie Sand am Meer. Völlig überwältigend. Die Realitäten, Demütigungen, die er im Kopf hat, von den letzten Jahren, die ihm wieder eingefallen sind. Und dass Gott bis dahin noch kein Wunder gemacht hat. Das war alles im Kopf gewesen. Aber der Gideon hat den Verheißungen von Gott mehr geglaubt, als dem, was er gesehen hat. Und das ist Glauben. Den Verheißungen von Gott mehr glauben, als dem, was man sieht. Unüberwindbare Gegner. Unmöglichkeiten im Alltag. Schwierigkeiten, wo du am Montag wieder drinsteckst und die dir begegnen. Aufgaben, die du denkst, unmöglich zu erfüllen. Abhängigkeiten, wo du drinsteckst. Glauben heisst, Gottes Verheißungen mehr zu glauben. Auch mehr zu glauben als dem, was man nicht sieht. Und darum eben nicht für möglich haltet. Und das ist beim Gideon das mit den Tröten gewesen, oder? Wer zieht schon einen Krieg mit ein paar Tröten und irgendwelchen Kessel? Unmöglich. Und bei uns sieht es ja auch so aus, dass wir Sachen nicht für möglich halten. Dass Gott eingreift, dass Gott bewahrt, dass Gott heilt, Türen öffnet, feig macht oder Wunder tut. Die Verheißungen von Gott glauben, auch wenn es nicht so aussieht. Oder eben die Verheißungen von Gott mehr zu glauben als vor dem, wo man Angst hat. Und das sind beim Gideon die Finder im Tal gewesen, wo er Angst hatte. Und bei uns ist es vielleicht Scheitern und Versagen, wo man Angst hat davor. Oder bloßgestellt zu werden. Sind vielleicht Menschen, die man Angst hat davor. Konsequenzen, die einem vielleicht drohen. Veränderung, die sich entgibt. Oder vielleicht auch Entbehrungen oder Einschränkungen, die das Leben könnte bringen. Und Glauben bedeutet auch, den Verheißungen mehr zu glauben, als den Erfahrungen, die man gemacht hat. Volk Israel hat ja die Erfahrung von den letzten Jahren gehabt. Gott greift nicht ein. Wir werden immer wie beisagt. Es ist ein Elend und wird immer so bleiben. Und du hast vielleicht andere Erfahrungen, die den Verheißungen von Gott entgegenstehen. Enttäuschungen, die du erlebt hast. Wo du nicht erlebt hast, dass Gott eingegriffen hat. Wo sich Sachen nicht verändert haben. Wo du gescheitert bist. In einer Aufgabe. Oder in einer Disziplin. Oder auch in einer Angst. Den Verheißungen von Gott vertrauen bedeutet, Sicherheiten aufzugeben. Und wer Sicherheiten aufgibt, der betritt immer unsicheren Boden. Und der unsichere Boden, das ist der Boden, wo du deine Sicherheiten losgelassen hast, aber die Verheißung von Gott leider noch nicht eingetroffen ist. Das ist beim Gideon der Kampf. Er hat da reduziert, hat Männer entwaffnet, hat sich zu einem Witz gemacht für die anderen, die da zugeschaut haben. Und bei dir ist es vielleicht, du hast die Wahrheit gesagt und weisst noch nicht so recht, wie das angekommen ist. Oder du hast jemandem von Jesus erzählt, aber du hast keine Reaktion bekommen von ihm. Oder es kann sein, du bist offen gewesen zu jemandem, hast dich verwundbar gemacht und du weißt jetzt nicht, nutzt er denn das vielleicht sogar aus? Du hast vielleicht eine Arbeitsstelle gekündigt, wo du gemerkt hast, dass das nicht mehr dein Platz ist. Aber du hast noch keine neue gefunden und weißt nicht wo. Du hast vielleicht geteilt, aber Gott hat dir noch nichts gegeben. Unsicherer Boden ist ein unbequemer Ort. Es ist ein Ort, wo ein Zweifel plagen. Das war auch beim Gideon so gewesen. Auf unsicherem Boden fragst du dich, hey, noch einmal, habe ich wirklich richtig entschieden? Habe ich richtig gelost? Habe ich den Geist Gottes richtig verstanden? Oder bin ich da völlig am falschen Ort? Oder es kann sein, dass dich Angst bedrängt, wie der Gideon. Du sagst, hey, wenn das schief geht, unsicherer Boden, da bist du verwirrt. Da bist du vielleicht irgendwo bereut. Du bist am Murren. Oder es kann sein, du bist unzufrieden. Es kann sein, dass du depressiv bist, überfordert bist. Und das ist beim Gideon so gewesen. Das ist bei Israel so gewesen. Das ist bei den Jüngern so gewesen. Und das ist auch bei dir so gewesen, wenn du auf unsicherem Boden unterwegs bist. Das ist normal. Denn unsicherer Boden, das ist ein Testgelände. Ein Testgelände. Da wird dein Vertrauen getestet. Dein Glauben wird getestet. Es ist so, dass deine Geduld getestet wird. Beim Warten, dass Gottes Verheißungen in Erfüllung gehen. Da kannst du einmal lang warten. Es kann sein, dass du ein Leben lang warten musst. Es kann sein, dass es lang geht. Und unsicherer Boden ist auch ein Boden, wo man ein Risiko eingeht. Das Risiko, dass Gott deine eigenen Pläne eben verwirft und dich anders führt. Weil wenn, der Gideon hat doch im Traum nicht daran gedacht, dass das so laufen soll. Er hat gedacht, mit einem grossen Heer einzuziehen und einen grossen Sieg zu ringen. Und jetzt hätte er das Heer reduzieren. Ja, die ängstlichen Heimschicken, das ist ja das eine gewesen, das ist ja keine Kunst. Aber nachher die anderen Heimschicken, da bist du nachher ziemlich gefordert. Aber er hat erlebt, dass Gott eingegriffen hat und ihm den Sieg geschenkt hat. Und es kann aber sein, dass es auch bei dir so ist, wenn du auf unsicheren Boden rausgehst, dass Gott andere Pläne hat mit dir, als du dir vorgestellt hast. Das Risiko musst du eingehen, wenn du möchtest Gott erleben können. Und als Letztes möchte ich sagen, auf unsicherem Boden gibt es immer die Möglichkeit, auch zu scheitern. Das ist einfach so. Wo ein Risiko ist, kann man scheitern. Und es ist so, dass auch in der Bibel ein Haufen Beispiele sind von Männern, die auf unsicherem Boden gegangen sind und Frauen. Und sie sind gescheitert. Der Mose zum Beispiel. Nie im gelobten Land angekommen. Nie angekommen. Oder der David. Ehebruch begangen. Der Petrus. Im Wasser untergegangen. Man kann scheitern. Auf unsicherem Boden kannst du scheitern. Kannst Aufgaben versieben, Verantwortung falsch aufnehmen, Menschen verletzen, Menschen enttäuschen. Auf unsicherem Boden kann es sein, dass du Freunde verlierst, dein Ansehen verlierst. Es kann auch sein, dass du dein Leben verlierst. Unsicherer Boden ist etwas, das gefährlich sein kann, wo Risiken birgt. Aber ich muss euch ehrlich sagen, lieber auf unsicherem Boden Gottes Nähe erleben, Gottes Wirken erleben, wachsen im Glauben, weiterkommen in der Nachfolge, als auf sicherem Boden geistlich zu verkümmern und in der Nachfolge irgendwie zu versanden. Das ist meine Entscheidung. Das 2020. Und die Frage ist, was ist deine Entscheidung für das 2020? Möchtest du Schritt vorwärts gehen? Möchtest du auf unsicheren Boden? Und wo könnte der unsichere Boden am Montagmorgen sein? möchte ich an dieser Stelle für uns beten, dass wir bereit sind, auf den unsicheren Boden rauszugehen. Wir beten miteinander. Ja, Jesus, wir sind herausgefordert, wenn wir dich erleben wollen, einen unsicheren Boden zu betreten. Und das heisst für jeden von uns etwas anderes. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, was der unsichere Boden zum Wachsen in unserem Leben ist. Und ich bitte dich, dass du uns Kraft gibst, dass wir den Boden betreten und deine Nähe erleben. Amen.